Dein Gebet ist erhört, war der Titel. Und da arbeitet man halt weiter. Wird noch richtig spannend. Den Spannungsbogen da ein bisschen besser zu spannen, mache ich aber noch mal eine kurze Wiederholung, wie angekündigt, die wichtigsten Sachen vom letzten Donnerstag. Das war dann 1. Johannes 5, 14, 15. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also wir wissen, wenn wir etwas nach seinem Willen beten, dann wissen wir, dass er es hört. Ja, wir wissen, dass er es hört, weil er nicht taub ist und weil er für jeden Christen, für jeden Gläubigen ein offenes Ohr hat. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch oder können wir auch wissen, dass er uns erhört. Das sagt er ganz deutlich, dann wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Aber an dem Punkt, haben wir gesagt, fängt der Glaube an, weil du hast es ja noch nicht in der Hand, die Erhörung. Und darum sagt uns Jesus in Markus 11, 24, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dieses glaubt, dass ihr empfangen habt, kannst du auch so aussprechen, glaubt, dass dein Gebet erhört ist. Das ist genau dieselbe Aussage und kommt vielleicht so ein bisschen besser rüber. Weil die meisten Christen denken, dass das Gebet erhört ist, wenn die Erhörung sichtbar geworden ist. Und da ist der Fehler im System. Das ist falsch. Die Bibel sagt, dass wir glauben sollen, dass erhört ist in dem Moment, wo wir beten im Glauben. Weil wenn du es schon mal hast, in deinen Händen sichtbar, dann brauchst du dann nicht mehr glauben. Da ist er schon da. Ne? Darum ist das eigentlich ganz logisch. Jesus hat gelehrt, dass jeder Bittende empfängt in Matthäus 7, 8. Und wir gehören alle zu jeder. Also wenn du anfängst, deinen Herrn, deinen Papa im Himmel, eine gute Sache zu bitten, dann empfängst du, dann wirst du erhört, sagt die Schrift eindeutig. Jeder Bittende empfängt, heißt, jeder Bittende wird erhört. In dem Fall, ich habe gesagt, jedes gute Gebet wird erhört, weil unser Gott gibt uns nichts Schlechtes. Wenn wir um Schlechtes bitten, dann gibt es uns nicht. Das ist die Einschränkung der Sache. Was uns vielleicht auch noch ein bisschen weiter hilft im Glauben, dass du weißt, und das musst du wirklich wissen, Gott hat ja nicht bloß dein Gebet erhört, sondern er hat vorher schon das Blutopfer von Jesus erhört. Ja, Jesus hat sein Blutopfer vor Gott gebracht und dieses Blut hat eigentlich für dich gebeten, dass du von der Sünde frei wirst, dass du ein Gerechter wirst und dass du aus diesem Grund dann auch Gebetserhörungen haben kannst. Das ist das Erste, das erhört wurde. Das Blut von Jesus, das hat gepasst, das war angenehm, das war das beste Opfer, das einfach gebracht hat werden können. Und das wurde erhört, das wurde angenommen und auf dieser Basis können wir unsere ganz normalen oder banalen Dinge bitten und deshalb wird auch unser Gebet erhört. Ja, auf dieser Welle des Blutopfers sozusagen können wir schwimmen. Und unser Papa ist so gut, dass er uns nicht, wenn wir um etwas Gutes bitten, was Schlechtes gibt. Jesus sagt ja, wenn jemand um ein Brot bittet, kriegt er nicht einen Stein. Wenn er um einen Fisch bittet, kriegt er nicht eine Schlange. Und da können wir auch sagen, wenn du um Heilung betest, dann kriegst du nicht von Gott eine Krankheit geschickt. Genauso banal, ne? Das ist wichtig und gut, dass wir diesen Glauben eben dementsprechend formen. Weil man kann richtiges glauben, man kann falsches glauben. Da oben in deinem Stübchen, da muss geputzt werden. Zweifel, negative Erfahrungen, Unglauben und so weiter muss rausgewaschen werden durch das Wasserbad des Wortes, wie die Schrift sagt, und es muss ersetzt werden durch die Wahrheiten der Schrift, des Neuen Testaments, des Evangeliums. Du kannst dann auch, oder musst fast sagen, musst du, dementsprechend auch Bekenntnisse ablegen. Zum Beispiel, ich habe nach Gottes Willen und Wort gebetet. Ich habe empfangen, mein Gebet ist erhört, es wird auch so geschehen. Zum Beispiel, ne? Dein Reden ist oft entscheidend über Sieg oder Niederlage im Gebet. Dein Reden, deine Zunge, Deine Lippen sind das Steuerruder, wo es lang geht in deinem Leben. Und niemand anders steuert deine Zunge als du selbst. Also benutze deine Zunge im Gebet, im Bekennen, in Sprachengebet natürlich, sehr wichtig. Darum heißt es ja in neuen Zungen, ja, das sind einfach wichtige Dinge, die dein Leben dann so lenken, dass es dorthin läuft, wo es der Segen ist. Und Menschen sagen oft, mein Gebet ist erst dann erhört, wenn sie es in der Hand haben, wenn sie es sehen. Und genau hier, das ist der Fehler. Das ist das, wo wir die Axt ansetzen müssen. Worte des Glaubens entscheiden über die Richtung und über das Ziel, wo dein Leben hinläuft. Darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Wenn der Gedanke bloß da ist, des Zweifels, der ist unangenehm. Aber wenn der Zweifel nicht ausgesprochen wird, dann wird der Rohrkrepierer draus, dann bringt er eine Frucht. Ja? Wenn du aber anfängst, Zweifel auszusprechen, im Unglauben zu sprechen, deinen Sorgen und Ängste und so weiter in Worte aussprichst oder dem eigentlich eine Substanz gibst, ja, dann ist es einfach nicht so gut. Dann hast du deinen Steuerruder in die falsche Richtung gedreht. Darum spielt es schon eine Rolle, was wir sagen oder was wir nicht sagen. Und da haben wir ja gesagt, es ist ein vollkommener Mann, der in seinem Reden nicht strauchelt. Das ist nicht so einfach. Das stimmt, aber wir lernen es. Gut, dann haben wir noch gesagt, letzte Mal, zwei Dinge sind ausschlaggebend für ein erhörendes Gebet. Das erste ist Gottes Worte der Wahrheit in einem glaubenden Herzen. Und das zweite ist auch in deinem Mund als Glaubensbekenntnis. Die zwei Komponenten müssen zusammengefügt werden. Dann gibt es dem Ganzen Substanz, ja, nicht den Zweifel in deinem Herzen mit deinem Mund aussprechen, sondern den Glauben in deinem Herzen mit deinem Mund aussprechen. Dann setzt es die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Reiches Gottes für dein Leben frei. Aber nicht bloß einmal gesagt, oh, hat nicht funktioniert, sondern es ist eine Sache, dass man dauernd dranbleiben muss, das sozusagen. Weil ein Steuermann an Bord eines Schiffes, der steuert auch nicht einmal in die richtige Richtung und dann lässt er das Ruder wieder los, was ihm dann wieder egal ist, wo das Schiff hinfährt oder so. Dann bläst der Wind in die Segel und das Schiff steuert wieder auf Klippen zu. Wenn aber das Ruder festgehalten wird, dann kann so ein kleines Ruder sogar diesen heftigen Winden standhalten und ihnen trotzen. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt Sprüche 18,21. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Deine Zunge macht sehr viel aus. Ja, nicht nur, aber schon wirklich sehr viel. Darum haben wir sie ja. Die Welt vergiftet die Leute in ihrem Denken mit allen möglichen schlechten Nachrichten. Die Medien sind darauf trainiert, Angst und Sorge zu produzieren in den Köpfen der Menschen. Und die Menschen, was tun die? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt die Bibel. Dann wird geschimpft und geplappert und gejammert und Sorgen und Ängste ausgesprochen und hin und her gewälzt. Ja, und sie wissen nicht, dass das eigentlich für sie schlecht ist. Also bleibt dabei, Gottes Verheißungen, Gottes Wort, Gottes Wahrheiten auszusprechen. Vor allem so die grundlegenden Dinge. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich habe die Erlösung durch sein Blut. Ich habe ewiges Leben. Ich habe den Heiligen Geist empfangen als meinen Lehrer, meinen Führer, meinen Helfer und Tröster und so weiter. Es sind so wunderbare Aussagen. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ja, umsonst das Glauben gerechtfertigt, diese Basissachen sollen immer wieder auch ausgesprochen werden, damit dein Lebensschiff auf Kurs bleibt. Man ist ganz schnell dabei, einzustimmen in das Geplappere der Welt, in diese Jammerstimmung, wie heißt es immer, der German Angst. Ja, die Deutschen sind da scheinbar besonders gefährdet, aber wir müssen da tatsächlich wieder positiv denken und positiv werden, nicht in dem Sinn, wie es die Esoteriker proklamieren, sondern auf der Basis von Gottes Wort. Gut, dann ja, entscheide dich immer wieder für die Wahrheit. Die Entscheidungen triffst du selber. Die kann dir keiner abnehmen. Entscheide dich, die Wahrheit in der Schrift zu suchen, gute Predigten zu hören, zu lesen, die Wahrheiten dann aber nicht bloß zu lesen und zu hören, sondern auch aussprechen. Und damit gibst du den Lügen Satans immer weniger Raum. Ja, der bei einem lauten Schrei da in deinem Kopf, der gewinnt das Spiel. Also schrei du laut die Worte Gottes aus, lass die Worte Gottes bewusst in deinem Kopf und in deinem Mund sein, dann werden die Lügen Satans verstummen und werden zur Ruhe krepieren. Ja, also auf gut Deutsch gesagt. Okay, da bin ich jetzt mit der Wiederholung fertig. Wir haben ja auch gesagt, dass es eine Zeitspanne gibt zwischen der Erhörung deines Gebets und der Erfüllung. Und diese Zeitspanne ist dann eigentlich entscheidend, was unterm Strich rauskommt. Während dieser Zeitspanne finden nämlich Schlachten statt in der geistlichen Welt. Und diese Schlachten in der geistlichen Welt entscheiden, wer gewinnt. Ob die Erhörung kommt, ob es sichtbar wird oder ob es ja, in dem Fall die Erhörung der Ruhrkrepierer wird. In dieser Zeit wirst du in deinem Herzen, in deinem Kopf bombardiert mit allen möglichen Zweifeln, Argumenten, dummen Zeug, die der Satan einfach aufführt, Ablenkungsmanöver und so weiter, damit du deinen Glauben wieder aufgibst, damit du nicht dauerhaft dran bleibst und das Wort auch aussprichst und so weiter. Ja, das sind oft innere Kämpfe, die dann auch sehr unangenehm sein können. Und du verstehst manchmal die Welt nicht mehr und denkst, ja, bin ich jetzt verrückt oder so? So stürmisch können diese inneren Kämpfe mal sein. Du wirst praktisch gesagt bombardiert. Gleichzeitig werden aber auch in deinem Herzen falsche Haltungen konfrontiert. Du fängst nämlich im Glauben an und der Glaube will sich durcharbeiten und dann stößt er auf irgendeine Herzenshaltung des Unglaubens, des Zweifels oder egal was. Und dann tut es vielleicht ein bisschen weh in deinem Herzen, wenn du da Veränderung brauchst und wenn Veränderung anfängt zu geschehen. Aber es ist gut, weil es bricht durch. Und es muss durchbrechen, damit der Glaube die Oberhand bekommt, damit das Wort dann auch in deinem Mund kommt, aus dem Herzen heraus und nicht bloß aus dem Kopf, wo du sagst, ich muss es aber jetzt sagen. Wenn das Herz voll ist, weil das der Schrott draußen ist und das Wort Gottes drinnen ist, dann geht der Mund über und redet eben das Richtige und das Gute. Ich habe jetzt einmal zwei Beispiele aus dem Alten Testament, das ist zwar, aber da können wir als Beispiel einfach nehmen, da wir sehen, was es ausmacht und was da in der geistlichen Welt ist. Das eine reiße ich jetzt bloß kurz an. Das kommt aus 2. Mose 17, 11. Da waren die Israeliten im Kampf und Mose war auf dem Berg oben und hat die Hände zum Herrn gehoben, hat den Herrn gepriesen. Und solange er die Arme oben behalten hat, waren die Israeliten unten in ihrem Kampf siegreich. Und wenn der Mose müde wurde und die Arme so schwer wurden, dass sie nach unten gefallen sind, hatten plötzlich die Feinde die Oberhand in diesem Kampf. Und das ist genau dieses Bild. Also wenn der Beter dran bleibt, wenn einer die Beziehung mit dem Herrn aktiv hält, dann ist Sieg in der geistlichen Welt. Und dann wurde Mose von Aaron und Hur an den Armen, an den Händen gestützt, dass die Hände wieder oben waren. Und dann hatten die Israeliten wieder den Sieg im Kampf gegen die Philister. Das zweite Beispiel, das ist der Daniel. Der Prophet Daniel, er betete und fastete 3 Wochen, um eine Antwort von Gott zu bekommen. Wir wissen nichts Genaues, wie er es genau gemacht hat und welchen Glaubenskampf er in diesen 3 Wochen durchmachen musste. Und das müssen wir auch noch dazu sagen, es wurde nicht gesagt, dieser Daniel, der hat so lange gebetet, hat er nicht geglaubt, weil er so lange gebetet hat, er müsste doch, er hat weiter gebetet, er ist dran geblieben, bis der Durchbruch kam, bis der Engel zu ihm durchgekommen ist, der ihm die Botschaft überbringen durfte. Da können wir das nachlesen in Daniel 10 ab Vers 2. Da sagt der Daniel, in jenen Tagen trauerte ich drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Also er hat gefastet und gebetet, einfach den Herrn gesucht und hat getrauert, sage ich jetzt mal, weil er hat für die Israeliten, für das Volk gebetet, als Prophet für das Volk. Und dann ist ihm ein Engel erschienen. Da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Und so weiter. Und dann heißt es, und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Also das ist jetzt ein wichtiger Vers. Vom ersten Tag an, als Daniel sein Herz darauf gerichtet hat, von Gott Verständnis zu erlangen oder Antwort zu bekommen in der Sache, wo er sich gedemütigt hat, das heißt gefastet hat, sind die Worte schon erhört worden. Am ersten Tag wurde Daniel eigentlich schon erhört. Aber er wusste das nicht. Ja? Und es war auch gut so, weil dann ist er dran geblieben und bis zum Durchbruch, bis das Ergebnis kam. Und dieser Engel ist eben gekommen und hat eben dann mitgeteilt, was Sache ist. Und hier sagt dieser Engel auch, warum das 21 Tage gebraucht hat. Er sagt, der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde von dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Also der Engel Michael kam ihm zu Hilfe. Dann hat der Michael weiter gekämpft mit diesem Engelsfürsten über Persien. Und er ist dann entbehrlich gewesen und konnte dann zum Daniel durch, weil er nicht mehr aufgehalten wurde von den Fürsten und Mächten über Persien. Und dann sagt er, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was an deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Und so weiter. Er hat ihm eine Botschaft gebracht. Da sprach er, nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Also der Michael ist scheinbar da für die Israeliten zuständig, weil er sagt, euer Fürst. Aber wir sehen hier, es gibt über Regionen, ja, Mächte und Gewalten. Der Paulus schreibt von Weltbeherrschern dieser Finsternis. Und den versuchen, das, was aus dem Himmel zu dir kommen soll, aufzuhalten. Die Engel, die Überbringer von Gebetserhörungen, von Gottes Wahrheiten, werden manchmal aufgehalten. Aber der Daniel blieb so lange im Gebet, bis der durchgebrochen ist. Ja, ein zweiter Engel, der Michael, kam ihm zu Hilfe. Aber ja, welcher Christ ist heutzutage so konsequent und dass er so lange dran bleibt, bis die Erhörung auch durchgebrochen ist? Wer nimmt sich die Zeit dafür oder vielleicht auch, wer kann sie sich nehmen? Jeder ist irgendwo in seinem Berufsleben, in allen möglichen Bereichen ziemlich eingespannt, wo dann die Zeit eng ist. Ja, und wenn man dann einmal frei hat, dann will man gerne irgendwas tun, was Spaß macht oder so. Aber nicht tagelang beten und fasten, um eine größere Sache einmal zur Erhörung zu bringen. Es ist nicht so einfach, wir sehen es, aber ja, manchmal ist es wirklich notwendig. Es gibt eben zwischen Himmel und Erde, wie man so schön sagt, Blockaden und Mächte, die eben diese wunderbaren Dinge des Himmels, die uns eigentlich gehören, blockieren, aufhalten, unseren Glauben damit zerstören und so weiter. Dieser Kampf ist real. Das muss man so sehen. Und deshalb müssen wir den Kampf manchmal auch aufnehmen, um wirklich die Ergebnisse dann auch zu bekommen. Ich meine, es muss nicht immer gleich so sein wie hier, dass so ein Weltbeherrscher dir widersteht, der über ganzen Ländereien sein Unwesen treibt. Das ist schon klar. In dem Fall war es halt so. Aber wir sehen halt einfach überhaupt in der geistlichen Welt, wie die Finsternis arbeitet und wie sie sich entgegenstellt. Und da müssen wir das ein bisschen lernen oder ja, richtig beurteilen, damit wir auch richtig handeln, richtig beten, richtig hartnäckig dranbleiben. Weil in dieser Zeit zwischen Erhörung und Erfüllung, ja, da haben wir ja gesagt, da gibt es geistliche Kämpfe, da werden Schlachten geschlagen und da versucht Satan uns dauernd Knüppel zwischen die Beine zu werfen, macht alle möglichen Schwierigkeiten, irgendwelche Attacken, Angriffe und sonstige Gemeinheiten, die ihm einfallen, müssen wir halt leider damit rechnen, dass das immer mal wieder passiert. Aber wir dürfen uns von dem nicht ablenken und einschüchtern lassen, sondern oben bleiben, das Wort der Verheißung in unseren Herzen und in unserem Mund behalten und aktiv einsetzen. Weil die Finsternis schlägt ja Gegenargumente um die Ohren, Zweifel oder Enttäuschungen oder beschäftigt dich mit irgendwelchen unnützen Zeug oder mit anderem Zeug, möchte nicht einmal sagen unnütz, damit du von dem Ziel deiner Gebetserhörung wieder abschweifst. All das Zeug lässt er auf uns los und da stecken wir dann oft in so einem Zwiespalt. Aber wenn er so gemein ist und dass er uns dieses Zeug um die Ohren haut, dann dürfen wir das auch tun. Und wir schlagen ihm dann mit dem Schwert des Geistes um die Ohren, oder? Dann sind wir nämlich auf der Siegerseite. Weil dann haben wir sozusagen wie Mose die Hände gehoben, unser Herz zum Herrn gehoben und dann ist in der geistlichen Welt Sieg. Deshalb sagt uns die Bibel oft von einem guten Kampf des Glaubens. Ja, zum Beispiel 1. Timotheus 6,12 oder 1,18 oder 2. Timotheus 4,7. An diesen drei Stellen schreibt der Paulus vom guten Kampf des Glaubens. Und Gott sei Dank sagt er von einem guten Kampf. Guter Kampf deshalb, weil man durch den Kampf des Glaubens siegreich sein kann, wenn man dranbleibt und wenn man schriftgemäß betet und spricht und bekennt. Wir haben aber im Neuen Testament in dieser Sache noch einen riesen Vorteil. Wir haben den Heiligen Geist noch dazu als unseren Helfer. Und der Heilige Geist gibt uns in dieser Zeit auch immer wieder Kraft, Trost, Ermutigung für unseren Glauben, vielleicht von irgendjemandem eine Weissagung oder ein prophetisches Wort, irgendeine Bestätigung, die dir wieder zeigt, ja, du bist richtig dran, bleib dran in deinem Gebet. Der Herr, unser Gott, ist so gut, er will dir das, was er dir eigentlich schon gegeben hat, er will es zur Erfüllung bringen. Bleib dran, lass nicht locker. Und damit können wir immer wieder wissen, wenn solche Ermutigungen kommen, dass wir richtig dran sind und dann können wir durchhalten bis zur Erhörung. Und da ist der Heilige Geist einfach unser Helfer, unser Beistand und Ermutiger. Wir wissen, er ist bei uns, wenn wir ihn empfangen haben und er ist sogar in uns. Aber trotzdem sind die Engel auch notwendig. Ja, das sehen wir auch neutestamentlich, wie sie den Petrus aus dem Gefängnis herausgeholt haben, die Engel. Ja, das war nicht der Heilige Geist, der ihn herausgeholt hat, sondern war der Engel gesandt worden. Auf dem Grund, weil die Gemeinde für ihn gebetet hat. Der Heilige Geist ist bei uns und in uns und stärkt uns und kräftigt und bezeugt unseren Glauben. Aber die Engel, die gehen in den Kampf. Die Engel, die dringen in den Bereich der Finsternis ein und schlagen mit ihren, ja, ich möchte fast sagen, Lichtschwertern die dämonischen Mächte und Festungen kurz und klein, damit eben Gottes Herrlichkeit in unserem Leben offenbar werden kann. Und die Engel, die kümmern sich darum, dass Gottes Wort und unsere Gebete ausgeführt werden. Wenn ich jetzt einmal Psalm 103 nehme, die Verse 20 und 21, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Hier können wir ein bisschen was rauslesen von den Engeln. Heißt hier, die sind die Gewaltigen an Kraft und sie sind die Täter seines Wortes. Ja, dass das getan wird, was Gott gesagt hat. Es sind Gottes Diener, damit sein Wille geschieht. Und wenn wir beten, dann schickt der Herr seine Engel los, um das, die Wege frei zu machen, dass die Gebetserhörung uns auch erreicht. Sie tun genau das, was Gott ihnen aufträgt, ja, damit sein Wille geschieht. Und die Gemeinde hat damals für den Petrus gebetet, als er eingekerkert war. Und Petrus selber hat es dann einmal als Zeugnis gegeben in der Apostelgeschichte 12,11. Da heißt es, und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aus aller Erwartung des Volkes der Juden. Also er sagt hier ganz klar, der Herr hat seinen Engel gesandt, hat ihn gerettet aus dem Gefängnis des Herodes, und auch gerettet vor aller Erwartung des Volkes der Juden. Weil die Juden, die waren ja dann gegen das Evangelium und gegen Petrus, so wie sie auch schon gegen Jesus waren. Aber der Herr hat ihn daraus gerettet. Die Schrift sagt uns auch in Hebräer 1,14, dass die Engel dienstbare Geister sind, von Gott für uns ausgesandt, wir, die wir Erben des Heils sind, Erben des Segens Abrahams, damit sie uns dienen, damit sie uns unterstützen, damit sie für uns kämpfen, damit sie uns Anweisungen geben und überbringen das Wort von Gott. Das heißt, wenn wir beten, werden die Engel für uns aktiv. Extra für uns sind die da. Ja, es sind nicht die Engel, wie man auf religiösen Bildchen sieht, so die kleinen Pausbäckchen, Engel wie so Babys mit einer kleinen Tröte im Mund und kleinen Flügelchen. Nein, es sind mächtige, große, starke, gewaltige, an Kraft heißt es, geistliche Wesen, die in der geistlichen Welt für uns kämpfen, mit ihren Schwertern, mit ihrer Kraft und Macht. Und das ist eine großartige Sache. Aber wir müssen schriftgemäß beten, bekennen und glauben. Dann werden die Engel aktiv. Und dann schlagen die Engel für uns die Schlachten in der geistlichen Welt. Im Psalm 91 wird uns auch noch einiges dazu berichtet. Ich fange mal an, Vers 9. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Also die Engel, die bewahren uns auf all unseren Wegen, sagt hier die Schrift. Sie tragen uns sogar auf ihren Händen, damit wir nicht den Fuß an einen Stein stoßen, also damit wir nicht irgendeinen Unfall haben. Die Engel sind bei den Betern, sie sind mit dabei und sie achten auf deine Worte, auf deine Gebete. Und sie passen auf, wo du hingehst. Und wenn der Feind irgendwo eine Falle gestellt hat oder einen Dämon gegen dich sendet, dann sind die Engel schon zur Stelle und schlagen den erst einmal kurz und klein. Bei einem Nichtbeter oder bei einem religiösen Plapperer schaut es wahrscheinlich anders aus. Weil die Engel reagieren auf die Wahrheiten von Gottes Wort. Die Engel reagieren nicht auf irgendein Gerede. Ja, die Engel reagieren nicht, wenn du irgendein Verslein aufsagst. Es heißt im Psalm 34,8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und das ist für mich eine ganz großartige Aussage in diesem Vers. Ja, der ist nicht bloß ab und zu da, der Engel des Herrn, er lagert sich. Ja, er schlägt seinen Lagerplatz bei dir auf, bei denen, die den Herrn fürchten, die Ehrfurcht haben und die Beter sind. Ich habe einmal Verlangen ein Buch gelesen, da war ein Zeugnis drin von einem Fürbitter, der dann in der geistlichen Welt plötzlich gehört und gesehen hat und hat sich gewundert, was da in seinem Wohnzimmer unten los ist. Er war im Bett und hat geschlafen und wird wach und hört da Geklirre. Und dann ist er runtergegangen und er hat gesehen, wie die Engel da waren. Die hatten ihren Lagerplatz in seinem Wohnzimmer in der geistlichen Welt und hatten von da aus mit den Mächten der Finsternis Krieg geführt, weil er eben stark im Gebet war, in der Fürbitte. Also da, wo Beter sind, wo Anbeter sind, wo Lobpreiser sind, da sind die Engel zu Hause. Da, ja, sie lagern dort. Ja, die sind dann nicht bloß einmal sporadisch da, sondern sie sind am Lagerplatz. Sie sind da, weil sie wissen, da kriegen wir Aufträge. Da werden wir gebraucht, da sind wir einsatzfähig. Da richten die Engel sozusagen ihre Kommandozentrale ein und bleiben da und sind jederzeit einsatzbereit, wenn du betest, ja, oder wenn mal auch ein Hilferuf kommt, ist auch möglich, dann sind sie Gewehr bei Fuß zur Stelle. Und die Engel hören nicht bloß Gott, der zu ihnen spricht und eine Anweisung gibt, sie hören auch auf deine Gebete. Die Engel reagieren auf deine Gebete, wenn sie dementsprechend schriftgemäß sind oder auch auf deine Glaubensaussagen und Bekenntnisse. Und da, wo ein Christ zu Hause ist und aber nicht betet, dann, was soll der Engel da tun? Da wird ihm wahrscheinlich furchtbar langweilig, wenn er keine Aufträge bekommt. Engel brauchen Worte des Glaubens von Christen, damit sie aktiv werden können. Ja, andernfalls sind ihnen ja mehr oder weniger die Hände gebunden. Jesus sagte, dass wir hier auf der Erde etwas binden oder lösen können, und dann gilt es auch für den himmlischen, für den geistlichen Bereich. Wenn wir binden, wenn wir lösen, wenn wir etwas festsetzen oder freisetzen, etwas ablehnen oder etwas genehmigen, ja, das ist nämlich dieses Binden und Lösen, dann ist es gültig, auch in der geistlichen Welt. Und das ist eigentlich, möchte ich fast sagen, der Hammer, dass der Herr den Seinen, uns allen Christen, diese Vollmacht übertragen hat. Aber Christen tun es oft nicht oder zu wenig oder wissen es gar nicht und glauben auch nicht, dass sie diese Vollmacht haben, das zu tun. Die meisten bleiben bei dem hängen, dass der Herr alles für sie tun muss. Aber der Herr möchte, dass wir diese Vollmacht, die er uns in seinem Namen übertragen hat, auch einsetzen und ausnützen. Sind wir, die wir entscheiden, wir sind die, die befehlen, wir sagen, was geschehen soll oder nicht geschehen soll. Das muss man erst einmal reinkriegen in den Kopf, dass der Glaube dementsprechend das erfassen kann. Es muss den Christen wieder bewusst gemacht werden. Sie kennen oft ihre Position in Christus nicht. Die Position der Autorität, der Vollmacht, eben hier den finsteren Mächten Einhalt zu gebieten und zurückzudrängen und Himmelstüren zu öffnen, die Pforten der Hölle zuzusperren, dass die Mächte der Finsternis ihr Unwesen nicht treiben können. Und wenn man den manchen Christen sowas sagt, dann lehnen sie sowas ab und sie finden das als hochmütig. Wir doch nicht, wir sind doch nicht Gott oder so, sind dann dagegen, aber Jesus hat es aber so gesagt. Diese Autorität muss man sich wirklich bewusst sein, weil dann tritt man auch ganz anders auf gegenüber den finsteren Mächten. Einer, der ängstlich ist und, oh, was der Teufel schon wieder tut, da hast du fast verloren. Dann nimm deine Autoritätsposition ein in Christus, in deinem Namen, dann hast du den Sieg. Deine Worte bewirken, was sie sagen. Also lass deine Worte mit deinem Herzen übereinstimmen, mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit der Wahrheit übereinstimmen. Du musst wissen, wer du einfach bist, als Sohn und Tochter Gottes. Und der Beweis ist Matthäus 18,18. Wenn Jesus wahrlich vorn dran setzt, dann meint er wirklich, glaubt es endlich, wirklich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das ist der Beweis für das, was ich gerade gesagt habe. Also, wenn du etwas auf der Erde für unrechtmäßig erklärst oder als falsch oder als dämonisches Werk und sagst, stopp, dann ist es gültig im Himmel, in der geistlichen Welt. Aber wir sollten eigentlich viel mehr in der geistlichen Welt agieren und da zu Hause sein als auf der irdischen Ebene. Auf der irdischen Ebene sind wir extrem begrenzt. Aber auf der geistlichen Ebene, wenn wir sind, sind wir unbegrenzt. Denke mal darüber nach. Was du auf der Erde als rechtmäßig biblisch erklärst, gilt auch im Himmel. Bei Gott gilt sowieso das Himmlische, es ist so klar, so ist es auch nicht gemeint. Aber es ist gültig in der geistlichen Welt. Und wenn die geistliche Welt um dich herum durch deine Worte ins rechte Lot kommt, wenn du ja, den Segen freisetzt und den Fluch zerstörst oder die finsteren Mächte festsetzt, dass sie ja, gebunden sind, dann wird das der nächste Schritt sein, dass es in der natürlichen Welt auch so wird. Weil das hängt zusammen, die geistliche und die natürliche Welt, sie hängt zusammen. Und wenn du in der geistlichen Welt für Ordnung sorgst, wird dann auch in der natürlichen Welt für Ordnung gesorgt werden. Da kommen nämlich dann diese Engel wieder zum Einsatz und dein Lösen setzt die Engel frei und dein Binden bindet die Dämonen Satans, dass sie dir unschädlich sind. Wie gesagt, die Engel hören zu, was du sagst. Und sie hören genau zu. Ja, und wenn du in Übereinstimmung mit Gottes Wort redest, Verheißungen aussprichst, laut bekennst, dann werden sie aktiv, um genau diese Worte zu erfüllen. Sie bringen es zustande für dich. Wenn du natürlich nichts sagst, oder sogar noch schlimmer, wenn du Unglauben und Lüge sprichst, ja, dann sind ihnen mehr oder weniger die Hände gebunden, dann hast du die Engel gebunden und die dämonischen Mächte freigesetzt. Also soll das natürlich nicht sein. Die Engel sind nicht dafür da, etwas Falsches zu tun, sondern sie wollen das Gute tun, sie wollen Gottes Wort erfüllen und es muss gesprochen werden, damit sie den Auftrag auch dann erhalten. Der Psalmist im Psalm 35, Vers 5 und 6 hat einmal so gebetet, lass sie, also er meint die Feinde, lass sie sein wie Spreu vor dem Wind und der Engel des Herrn stoße sie, ihr Weg sei finster und schlüpfrig. Und der Engel des Herrn verfolge sie. Ja, die Feinde, bei uns sind es nicht Menschen, nicht Fleisch und Blut. Bei uns sind es geistliche Wesen, die unsere Feinde sind. Und da sagt er hier, dass der Engel des Herrn sie stoßen soll, niederstoßen soll. Und dass ihr Weg finster und schlüpfrig, rutschig ist, dass sie ausrutschen, dass das stürzen. Und da ist der Engel des Herrn verfolge sie. Ja, ist auch interessant. So kann man beten. Ja, wenn du diese Verse dann auch im Glauben proklamierst, dann werden die Engel aktiv und verfolgen deine Feinde und stoßen sie nieder. Und dann ist wieder einmal Ruhe in deinem Leben. Also lass dich nicht von den Feinden dein Leben versauern und vermiesen, sondern steh auf, nimm das Wort des Herrn und den Dienst der Engel in Anspruch und dann wird einfach das Leben wieder lebenswerter. Du gibst mit deinen Worten Gott eine Stimme auf der Erde. Auch in der geistlichen Welt auf dieser Erde gibst du Gott eine Stimme. Du sprichst sein Wort. Weil er will hier auf der Erde durch seine Kinder, durch seinen Leib unterm Strich sprechen. Aber wie sonst? Wie soll Gott sprechen, wenn nicht sein Leib spricht? Wir sind sein Leib, der Leib Christi, und wir sprechen in seinem Namen. Da sehen wir einfach, wie wichtig unsere Worte sind. Wir sind das Lenkrad für unser Leben. Es geschieht, was du glaubst und sagst, sagte Jesus eindeutig. Kommen wir wieder zurück zu unserem Schiff, wie Jakobus 3, Vers 4 und 5 sagt, dass sie mit dem kleinen Ruder gelenkt werden, wohin das Trachten des Steuermanns will. Ja, und da sei du ein guter Steuermann und trachte in die richtige Richtung und lenke dorthin mit deinen Worten. Er sagt im Vers 5, so ist es auch mit der Zunge, wie ein Ruder am Schiff. Und jetzt gebe ich da einfach noch eine ganz kleine Aufgabe, dass wir meditieren und über diese Verse, die ich jetzt hier anführe, auch bekennen. Anfangen wir mal mit Matthäus 7,7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sehr deutliche Aussage von Jesus. Das heißt, bittet und ihr werdet erhört. Darüber nachdenken, meditieren, dass es in dein Herz hineinfällt, und hineingeschrieben wird. Vers 8 sagt, denn jeder Bittende empfängt, jeder Bittende wird erhört. Wie gesagt, wenn du darüber nachdenkst und das auf dich beziehst, und dann fängt es an zu leben und dann bringt es auch Freude aus deinem Herzen hervor. Ja, dann fängt der Glaube an, wieder zu quillen und zu sprudeln und lebendig zu werden. Der Glaube in deinem Herzen braucht diese Nahrung aus Gottes Wort. Sonst verkümmert er. Markus 11, 24 jetzt noch. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, glaubt, dass euer Gebet erhört worden ist, und es wird euch werden, es kommt zustande, es wird geschehen. Und wieder zurück zu Matthäus 7, Vers 11. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr als wir gibt unser himmlischer Vater Gutes denen, die ihn bitten? So ist er, unser himmlischer Papa. Also lass diese Worte tief in dein Herz eindringen. Das oberflächliche Hören und Wissen ist gut, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus für gute Ergebnisse. In unserer schnelllebigen, informationsbeladenen Welt ist das auch schon eine Herausforderung. Ich weiß, wovon ich rede. Und da muss man dann schon an einigen Ecken seines Lebens abspecken, weil sonst kommt man überhaupt nicht mehr dazu, diese Schriftstellen zu meditieren, darüber nachzudenken und zu bekennen. Aber Jesus sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere kommt dann hinzu, weil du eben diese Dinge dementsprechend praktizierst. Oder das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ja, alles andere verkaufen, damit du den Acker mit dem Schatz kaufen kannst. Ja, der Schrott dieser Welt ist nichts im Gegenzug zu der Herrlichkeit des Himmelreiches. So ist es. Du kannst als Christ nicht jeden unnützen Scheiß, den die Welt macht, mitmachen. Das passt einfach nicht, weil dann kommst du nie auf die Beine geistlich gesehen, weil dann kommst du nicht mehr zum Meditieren, zum Nachdenken, zum Glauben bauen, zum Gebet und so weiter und zum Lobpreisen, weil ja, jeder Tag hat nur 24 Stunden und schlafen muss man dann auch noch und seinen Alltag arbeiten muss man auch noch tun. Jetzt, wenn man die Freizeit noch mit unnützem Zeug verplappert, ich sage ja nicht, dass man nichts in der Freizeit tun soll, was einem Freude bereitet, aber das Maß muss passen. Sonst bist du nämlich nicht gewappnet, wenn der böse Tag kommt. Und es kommt immer wieder mal ein böser Tag, sagt uns die Schrift, da wo Attacken auf dich losgeschossen werden, wo der Feind versucht, dich zu Fall zu bringen, zu zerschlagen und zu berauben. Und dann bist du nicht gewappnet und dann wirst du Niederlagen einstecken müssen. Das ist einfach so. Wenn die Engel nicht in deiner Gegenwart den Lagerplatz aufgeschlagen haben, dann müssen sie erst wieder durch geistliche Regionen durchkämpfen, bis sie wieder bei dir da sind. Also wie der zum Daniel durchkämpfen musste. Aber wenn du im Gebet bleibst, im Lobpreis, in der Anbetung, im Bekennen des Wortes, dann sind die Engel bei dir zu Hause eingezogen. Und sollte dann ein böser Tag kommen, dann sind sie schon da. Dann hast du, wenn du im Wort bleibst, die Waffenrüstung bereits an, dann musst du nicht, oh, jetzt kommt der Feind, ach, wo habe ich jetzt meine Rüstung? Am Dachboden oben, glaube ich, liegt der Helm. Schauen wir mal oder so. Dabei liegst du schon auf der Nase. Also sei alle Zeit bereit. Gut. Es ist dein Glaube, der sich in Worten ausdrückt, der Jesus berührt. Damals, als Jesus als Mensch auf der Erde war, sie konnten den Saum seines Kleides berühren und wurden geheilt. Diese Möglichkeit haben wir jetzt nicht, außer Jesus erscheint dir persönlich. Aber dein Glaube ist es eigentlich, der Jesus berührt. Jesus hat auch zu den Leuten gesagt, dein Glaube hat mich berührt. Ja? Es war dein Glaube, der dich geheilt hat. Nicht das Gewand oder die Quaste an seinem Gewand, sondern der Glaube hat das bewirkt. Und der Glaube, den du heute an den Tag legst, der kann genauso das bewirken, dass du Jesus berührst und du von ihm empfängst, was immer du auch brauchst. Also, bete im Glauben, dass der Herr dein Gebet hört und auch erhört. Und dann bleibst du im festen Glauben, dass dein Gebet bereits erhört worden ist. Und dann drückst du diesen Glauben auch beständig in Worten aus. Ich sage bewusst beständig, sage dir jetzt später noch genau warum. Und du glaubst, dass es geschehen wird. Und dann wird es dir auch geschehen. Weil für das bist dann der Herr zuständig, der Heilige Geist und die Engel, dass es dir wird. Du bist der Glaubende und der Ausführende ist eben der Herr oder eben die Engel oder der Heilige Geist, je nachdem. Jetzt kommen wir zu dem Fall. Lukas 18, 7 und 8. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also, jetzt haben wir, oh, jetzt müssen wir Tag und Nacht schreien. Das kann einmal passieren, wenn die Not dermaßen groß ist, ja, dass jemand Tag und Nacht zum Herrn schreit, bis er erhört ist. Aber das ist nicht nur so. Ich glaube, dass man hier auch so sagen kann, dass wir beständig im Gebet bleiben, beständig im Bekennen von Gottes Wort, von der Wahrheit, von diesen Schriftstellen, die ich ja gerade oben genannt habe, über die wir meditieren sollen. Das ist auch so eine Art Schreien oder besser gesagt Beten und Bekennen, damit das Wort dann sich auch erfüllt. Gott möchte dein Recht als Kind Gottes ausführen. Gott möchte das, was er dir ja, gegeben hat, dir auch zuführen. Dass du nicht bloß betest, du empfängst, aber es wird dir nicht zuteil, also das immer wieder blockiert. Das ist nicht Gottes Plan und Gottes Wille. Er sagt hier, er wird dein Recht ohne Verzug ausführen. Ja, für alle die Tag und Nacht zu ihm schreien, die im Gebet dranbleiben, die Beter sind, das könnte man eigentlich so falsch verstehen. Jetzt muss ich, die ganze Nacht muss ich jetzt durchbeten oder so. Nein, musst du nicht, aber du gehst ins Bett und du machst noch dein Bekenntnis. Du wirst vielleicht wach in der Nacht und du machst wieder dein Bekenntnis des Glaubens. Du wirst in der Früh wach und stehst auf und bekennst wieder dein Gebetsbekenntnis, dass du glaubst, dass du das bereits empfangen hast und dass dir das zuteil wird. Und so kann man das vielleicht besser verstehen. Und du bekennst immer wieder die Verheißungen, wer du in Christus Jesus bist und was du für ein Erbteil empfangen hast und so weiter. Und der Herr wird dein Recht ausführen, weil du hast ein Recht darauf. Ja, das glaubt man manchmal nicht, aber wir haben ein Recht auf Gebetserhörung. Warum haben wir ein Recht? Weil Jesus gesagt hat, dass jeder Bittende empfängt. Er hat uns mit seinem Wort das Recht dazu gegeben, zu bitten und zu empfangen. Johannes 15,7 sagt der Herr, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ja, da wird es immer noch heftiger. Er sagt sogar, bitten, was ihr wollt. Also das ist schon ein richtiger Freibrief, oder? Ihr könnt bitten, was ihr wollt, was ihr braucht, was ihr benötigt und es wird euch geschehen. Mit der Bedingung, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. In ihm bleiben, im Glauben bleiben, in der Beziehung mit Jesus bleiben und wenn die Worte in uns bleiben. Was heißt nun das? Wo sollen die Worte bleiben? Ja, in unseren Herzen. Indem, dass wir darüber meditieren, dass wir es aufnehmen, dass wir es im Glauben nehmen. Aber die Worte sollen nicht bloß in unserem Herzen bleiben, sondern sie sollen in unserem Mund bleiben. Mit unserer Zunge sollen sie bleiben, immer wieder ausgesprochen werden, die Verheißungen, die Schriftstellen. Und dann kommt das Ergebnis, es wird euch geschehen, was ihr wollt, was ihr braucht. Vers 16 sagt er, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit oder somit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Die Frucht, Gebetserhörungen in dieser Frucht, dafür sagt er hier, hat er die Leute, die Christen erwählt und dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen, indem, dass unsere Gebete erhört werden und es uns auch geschieht. So mit meinen Worten ist dieser Vers jetzt einmal ausgedrückt. Er hat uns, dich und mich, erwählt und bestimmt, diese Frucht zu bringen, wenn wir beten, dass die Gebete erhört werden und dass es auch eben geschieht. Ich hoffe, es motiviert euch zum Gebet, es motiviert euch zum Bibelstudium, zum Meditieren über diesen Versen, zum Glauben bauen, denn wir wollen die Ergebnisse auch sehen. Und der Jakobus 5,16 sagt uns, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist eine tolle Aussage. Du bist ein Gerechter und dann ist auch dein Gebet in seiner Wirkung stark. Und die Engel sind Gewehr bei Fuß und treten in Aktion, weil du betest. Okay, da bin ich jetzt fertig. Es hat ja lange gedauert. Ne? Ich hoffe, ihr habt diese Spannung jetzt ein bisschen mitbekommen. Für mich ist es schon immer wieder auch spannend, diese Schriftstellen zu lesen, zu meditieren, zu reden, zu predigen. Und es ist irgendwo schon ein Stück Begeisterung über solche Aussagen, weil unser himmlischer Papa so gut ist und weil er uns so liebt und weil er gerne gibt. Ein großartiger Gott, den wollen wir jetzt preisen. Unseren himmlischen Papa wollen wir preisen, loben und preisen und anbeten. Du bist der Eroberer, Jesus. Du eroberst Herzen. Du eroberst unsere Herzen. Du eroberst Herzen von Menschen. Da bist du der Spezialist. Du eroberst Herzen, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Preis und Ehre dir, Jesus. Jesus schafft Raum für das Wort in unseren Herzen, für das Wort in unserem Mund, auf unseren Lippen, auf unserer Zunge. Das lebendige Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Halleluja, in unseren Herzen und in unserem Mund. Das Schwert des Geistes in unserem Mund. Das Steuerruder ist in unserem Mund. Leben ist in unserem Mund. Nicht Tod, sondern Leben. Leben. Ehre sei dem Lamm Gottes. Ich sage euch, empfangt Leben. Empfangt Heiligen Geist. Empfangt Gnade. Empfangt Heilung. Empfangt Führung. Empfangt Freisetzung. Empfangt Weisheit. Alles von Gott. Alles kommt von unserem himmlischen Papa. Empfangt. Schalte um auf Empfang. Empfange Offenbarungserkenntnis über die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Empfange in Jesu Namen Erkenntnis über das Erbteil in Christus, Nachkommenschaft Abrahams, ein Miterbe Gottes, ein Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi, Erbe des Segens, Erbe des Segens. Danke dir, Jesus. Gnade um Gnade, Gnade über Gnade von Jesus Christus. Es ist geworden, es ist geworden, Gnade um Gnade, Gnade über Gnade. Große Gnade, es ist geworden, es ist da. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Er hat die Mächte und die Gewalten, ihre Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt, an den Pranger gestellt. In ihm hat er über sie triumphiert und hat Jesus über alles gestellt. Jesus ist der höchste Name. Im Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss ihn als Herrn bekennen. Jesus Christus, der Retter und Erlöser. Jesus, das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt. Unser König lebt. Halleluja, unser König lebt. Unser König lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Er hat uns Leben gegeben. Leben in Fülle und Überfluss. Er hat uns erkauft. Teuer erkauft. Den höchsten Preis hat er bezahlt. Sein eigenes Leben hat er für uns gegeben. Sein eigenes Blut hat er für uns geopfert. Sein eigenes Fleisch hat er für uns zerschlagen lassen. Damit wir Leben haben und es in Fülle und Überfluss haben. Große Gnade.